Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic, die in diesem Moment zur Tür reinkommt, wie ich das sehe. Freue mich sehr. Hallo Frau Marinic, ich winke mal, bis Sie gleich hier Platz genommen haben am Mikrofon. Und wir zwei sind nicht alleine. Wir haben auch die Hörer von Deutschlandfunk Kultur heute zu Gast, denn es ist Donnerstag. Und Donnerstag ist ja immer offenes Studio. Man kann sich anmelden. Schreiben Sie eine Mail, wenn Sie uns hören. offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de und mit Ihrem Donnerstagswunschtermin, dann können auch Sie hier dabei sein. Und jetzt ist natürlich das Thema dieses Tages, und wir besprechen ja die Themen des Tages immer in dieser Mittagsstunde, das Thema Organspende. Jagoda Marinic hat jetzt den Kopfhörer aufgesetzt. Guten Tag, Frau Marinic.
Einen schönen guten Tag.
Und am Tisch steht auch mit uns Julius Wels, eben einer der Hörer. Und wenn wir diese Debatte jetzt verfolgt haben in Sachen Organspende, da stand eben heute im Bundestag zur Debatte die Entscheidungslösung oder die Widerspruchslösung. Die Widerspruchslösung, wir kommen gleich im Laufe der Sendung noch genau drauf, was dahinter steht, war ja vom Gesundheitsminister von Jens Spahn favorisiert worden, aber die ist nicht angenommen worden, sondern die Entscheidungslösung, die von Annalena Baerbock von den Grünen favorisiert wurde, die hat jetzt die Mehrheit bekommen. Herr Wels, Sie als Hörer und auch als engagierter Bürger, haben Sie einen Organspendeausweis?
Ich habe einen Organspendeausweis, allerdings bin ich da eher spontan zugekommen. Im Unterricht in der Schule wurden die mal mitgebracht von einer Mitschülerin, seitdem habe ich den. Ich habe den ausgefüllt und ich stehe auf jeden Fall hinter Organspende. Ich finde das toll. Aber ohne diese Debatte, würde ich sagen, wäre ich da niemals drauf gekommen.
Also gut, dass diese Debatte überhaupt geführt wurde. Das hat Jens Spahn, der jetzt sozusagen der Verlierer im Bundestag ist, auch eben gesagt. Die Debatte an sich hat sich schon gelohnt. Jagoda Marinic, sind Sie Organspenderin?
Ich bin noch keine Organspenderin, hat jetzt aber nichts zu tun, dass ich Debatte nicht verfolge, sondern ich bin ja eher kommentierend, dann vergisst man manchmal sich selbst. Aber ich habe das Ganze schon vor 10 Jahren oder so in Kroatien verfolgt, wo das eigentlich viel früher losging, wo man darüber geredet hat, und habe damals schon sehr viele Artikel gelesen und erlebt, wie in kurzer Zeit ein Land wirklich führend wurde weltweit, weil sie diese Widerspruchsregelung allerdings eingeführt hatten, und habe damals schon gedacht, das wäre eigentlich eine wichtige Diskussion auch für uns hier in Deutschland.
Ja, und die ist jetzt geführt worden und wir führen sie heute in dieser Mittagsstunde. Darauf freue ich mich. Danke an Herrn Wels, der sich gerne wieder hinsetzt.
Dankeschön.
Danke Ihnen. Vielleicht kommen Sie ja noch mal zu Wort und sagen noch was dazu. Und Jagoda Marinic bleibt hier stehen mit mir am Tisch. Unser erstes Thema jetzt, das ist natürlich das Thema Organspende. Die Pläne von Gesundheitsminister Spahn sind gescheitert im Bundestag. Er wollte die sogenannte Widerspruchsregelung durchsetzen. Die Mehrheit im Bundestag hat gegen diesen Entwurf gestimmt, der vorsieht, dass jeder Bürger Organspender ist, der zu Lebzeiten dem nicht widerspricht. Angenommen wurde dagegen die sogenannte Entscheidungslösung bei der Organspende, die von der Grünen-Chefin Annalena Baerbock verteidigt wurde. Und hier ist sie, was sie in der Debatte dazu gesagt hat.
Wir verteidigen hier nicht den Status quo. Wir verteilen nicht einfach mehr Infobroschüren. Nein, wir wollen die Menschen, und unsere Gesellschaft ist solidarisch. 84% der Menschen wollen spenden, aber nur 40 haben einen Ausweis. Diesen 84% wollen wir ermöglichen, ganz einfach sich zu registrieren.
Das sagt also Annalena Baerbock von den Grünen, und ihre Idee, dass man eben ja sich dafür entscheiden kann, weiterhin ein Organspender oder eine Organspenderin zu sein, ist angenommen worden vom Bundestag. Sind Sie überrascht, Frau Marinic? Ich hätte ja gedacht, dass Jens Spahn sich mit seiner Widerspruchslösung durchsetzt.
Das hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Überrascht bin ich aber trotzdem nicht, weil Annalena Baerbock hat es ja selber gesagt, wir sind schon ein Land, das sich sozusagen im Bestehenden ganz gerne einrichtet. Und da sind jetzt andere Länder wirklich lange vorher vorausgegangen. Man hat viele Zahlen, die belegen, dass die Widerspruchsregelung eigentlich die Ergebnisse erzielt, die wichtig sind. Und ich finde, hier dominiert dann ganz schnell die Frage, ja, was macht das mit einem? Hat der Staat Zugriffsrechte auf den eigenen Körper oder nicht? Aber viel zu wenig die Frage, wer braucht Organe, wie viele brauchen wir und wie viele Menschenleben retten wir? Und ja, was für beeindruckende Zahlen eigentlich die anderen Länder liefern, die so eine Widerspruchsregelung haben.
Also es sind im Jahr 1000 Menschen, die wohl sterben, während sie auf ein Spenderorgan warten. Mehr als 10.000 stehen auf den Wartelisten. Das hat der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute auch nochmal gesagt. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob man das wirklich so sagen kann, dass in den Ländern, wo die Widerspruchslösung gilt, tatsächlich ad hoc dann so viel mehr Spenderorgane zur Verfügung standen. In Spanien und Schweden zum Beispiel gilt die Widerspruchslösung. Aber in Schweden zum Beispiel ist die Spenderzahl im europäischen Vergleich eher gering.
Das ist natürlich immer, ich habe jetzt vor allem mit Kroatien verglichen und Spanien, weil ich da persönliche Bezüge habe und weiß, dass das für so sehr katholische Länder sogar, wo man sagen könnte, eben gerade die Unversehrtheit des Körpers ist ein großes Thema. Da hat sich die Debatte so entwickelt, dass viele Menschen gesagt haben, natürlich, wenn morgen jemand etwas braucht, dann ist es ja eigentlich auch ein christliches Zeichen, ein Zeichen der Nächstenliebe jenseits von christlich, das den Menschen zu ermöglichen. Es spricht aber eigentlich für dieses Land, dass 84% theoretisch wollen. Nur glaube ich eben nicht, dass die bislang, wenn sie wirklich hätten wollen, das nicht getan hätten. Ich denke, die Widerspruchsregelung, die setzt so einen breiten Impuls, dass man sagt, ihr müsst euch jetzt wirklich damit befassen. Es wird ja auch niemandem was verordnet. Niemand sagt, wir greifen jetzt auf ihren Körper nach dem Tod zu und niemand hat das Recht. Ich fände sogar die türkische Variante spannend, dass auch die Hinterbliebenen noch sagen könnten, wir wollen das vielleicht doch nicht, also dass man das mit einbezieht. Aber sozusagen der große Ruck, der kommt durch die neue Regelung, glaube ich, eher nicht.
In der Tat könnte diese türkische Variante sozusagen das ein bisschen abmildern, weil ich glaube schon, dass es für Angehörige schwer sein kann, wenn dann der Moment kommt und der geliebte Verstorbene hat vielleicht nicht widersprochen und jetzt müssen oder er hat nicht widersprochen oder doch widersprochen, jedenfalls die Angehörigen sind mit der Entscheidung nicht einverstanden und müssen das dann hinnehmen.
Ja, eben, wenn er es nicht widersprochen hätte und dann würde über seinen Körper verfügt, finde ich eben diese Variante, dass die Familie oder die Angehörigen dann sagen dürfen, Moment mal, wir kannten ihn und er hätte es nicht gemacht, er hat sich eben nicht damit befasst. Das finde ich eigentlich eine ganz sanfte, weiche Option, diesen großen Ruck trotzdem auszulösen, aber den die Menschen lieben oder mitverantwortlich sind, doch die Räume zu lassen, dass man doch der Nächste ist und nicht sozusagen der Staat. Aber umgekehrt, glaube ich, darf in dieser Debatte einfach nicht unter den Tisch fallen, wie viele Leben man damit rettet und dass wir auch alle in die Situation kommen könnten, dass ein Mensch oder jemand, den wir lieben, ein Organ braucht, um zu überleben.
Zu Gast in dieser Mittagsstunde, um mit mir die Themen des Tages zu sortieren, ist die Kolumnistin und Autorin Jagoda Marinic. Und das große Thema des Tages ist die Entscheidung zur Organspende. Der Bundestag hat abgestimmt. Die Mehrheit ist für den Entwurf von Annalena Baerbock von den Grünen für die sogenannte informierte Entscheidungslösung. Wir haben eben schon drüber gesprochen und sind jetzt verbunden mit Volker Findhammer im Hauptstadtstudio, der sich die Debatte heute früh angeguckt hat. Und da war ja, Herr Findhammer, der Fraktionszwang aufgehoben, solche Gewissensfragen im Bundestag, wenn die auf der Tagesordnung stehen, dann läuft die Debatte schon immer auch ein bisschen anders als sonst. Wie war es heute früh? Eine engagierte Debatte?
Ja, in jedem Fall, das war eine engagierte Debatte. 24 Redner durften ja insgesamt auftreten, jeweils 5 Minuten reden. Und dass das dann quer durch die Fraktion ging, hat man schon bei der Aufstellung gemerkt. Dann sprach nämlich nach Karl Lauterbach, der ja für die Widerspruchslösung gesprochen hat, Hilde Mattheis von der SPD, die gleich gegen die Widerspruchslösung argumentiert hat, oder auf Jens Spahn von der CDU folgte Hermann Gröhe, auch von der CDU, die jeweils pro und contra gesprochen hatten. Also an solchen kleinen Elementen konnte man schon sehen, dass es tatsächlich quer durch die Fraktionen ging. Das Entscheidende war aber, und da hatte Annalena Baerbock schon im Vorfeld darauf hingewiesen, keiner der beiden Vorschläge zielte darauf an, ab ja irgendwie etwas an der Organspende grundsätzlich zu ändern oder einzudämmen, sondern alle haben ja das Ziel, die Situation für die Organspende in Deutschland zu verbessern. Nur die Wege dahin sollen recht unterschiedlich sein. Und das war natürlich dann auch die Kernfrage der Debatte, um die es dann ging, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, das eben die Kritiker der Widerspruchslösung erheblich in Frage gestellt sehen. Und dazu erklärte Hilde Mattheis:
Wir sagen, die wir die Stärkung der Entscheidungsregelung einbringen, wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben.
Und dieses Argument konnte man tatsächlich in der ganzen Debatte vielfach und verschiedenen Varianten wieder hören. Und ich würde sagen, das war in meinen Augen am Ende auch das entscheidende Argument für die Abstimmung, dass es eben jetzt zur erweiterten Zustimmungslösung und nicht zu einer Widerspruchslösung in Deutschland kommt.
Dass es also ein freiwilliger Akt, Frau Marinic, bleiben soll und dass man keine sozusagen Pflicht zum Widerspruch haben soll. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte mich auch für die Entscheidungslösung von Annalena Baerbock entschieden.
Ich kann das auch nachvollziehen, weil wir alle Ängste haben. Ich kann das nachvollziehen, weil ich da auch denke, wenn jeder Fall wäre und ich dürfte erst am Ende nicht entscheiden. Ich halte das allerdings trotzdem für recht fiktionalisierte Ängste. Denn in einem funktionierenden Staat, glaube ich, findet man auch dann Wege, wirklich jeden Bürger und jede Bürgerin irgendwie dazu zu motivieren, sich eben mit diesem Thema zu befassen und dann die Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, wir projizieren da auch Ängste. Pflicht heißt ja nicht, du musst das tun oder... Also die Pflicht ist ja auch nur die Möglichkeit oder letztlich der Zwang. Es gibt ja auch Länder mit Wahlpflicht, wo man sagt, du bist Demokratin und Demokrat, du hast auch eine Pflicht, dich mit der Wahl zu befassen. Und natürlich ist die Freiwilligkeit was, wofür ich oft plädiere. Aber gerade bei diesem Thema glaube ich, dass wir uns so ungern mit der Tatsache auseinandersetzen überhaupt, dass diese Widerspruchspflicht einfach das mit sich bringt, dass man als Familie am Tisch sitzt und sagt, okay, wir müssen jetzt alle mal über etwas sehr Unangenehmes sprechen, nämlich über die eigene Sterblichkeit und wie wir nach dem Tod mit unserem Körper umgehen möchten. Möchten wir ihn jemandem geben, jemandem helfen oder eben nicht?
Dem halte ich mal entgegen, ja, was hier in der Debatte häufig kam. Wenn ich zum Arzt gehe und der mir eine Spritze geben muss, dann muss er mich fragen. Wenn ich Werbe-E-Mails bekomme von irgendwelchen Firmen, dann müssen die mich fragen, ob ich die haben will. Die Organspende bei der Widerspruchslösung würde bedeuten, meine Organe würden entnommen werden, ohne dass ich gefragt werde. Im Fall des Falles, dass ich eben nicht vorhin einen Widerspruch eingelegt habe. Und das war eine der Hauptkritikpunkte, dass wir quasi eine Umkehrung der Entscheidungsverhältnisse haben, die sonst für uns das Leben in jeder Situation bestimmen. Und das war der hauptsächliche Kritikpunkt, was ja nichts dagegen sagen soll, dass es eine hohe Spendenbereitschaft in Deutschland gibt. Aber eben die Menschen müssen zu dieser Spendenbereitschaft motiviert werden und nicht einem Automatismus unterlegt werden, dass sie im Fall des Falles spenden müssen, nur weil sie es versäumt haben, dem zuzustimmen oder das abzulehnen.
Man muss die Menschen motivieren. Wie kann man das? Annalena Baerbock möchte das tun, indem sie informiert. Also, dass man zum Beispiel eben, wenn man sich im Bürgeramt seinen neuen Pass abholt oder so, dann auch Informationen zum Thema Organspende mitbekommt. Ist das ein guter Weg?
Da wäre ich jetzt persönlich schon ein wenig skeptisch. Die Situation im Bürgeramt ist selten die, dass man das Gefühl hat, das ist der richtige Ort, um über Organspende zu reden. Aber das wichtigste Kriterium, fände ich schon, und das war ja beiden Vorschlägen gemeint, dass es künftig ein elektronisches Register gibt, wo man quasi seine persönliche Entscheidung hinterlegen kann. Auf der einen Seite freiwillig, bei der anderen Seite wäre das ja als Widerspruch verpflichtend gewesen. Und diesen Instrumentenkasten halte ich schon für sehr wichtig, dass es den gibt, dass es denn ein zentrales Register gibt und auf der anderen Seite, dass die Menschen regelmäßig mit der Frage konfrontiert werden, wollen sie Organspender sein oder nicht, denn es bleibt am Ende eine individuelle persönliche Entscheidung. Jeder, der mit so einer Situation schon mal konfrontiert war, dass im Bekanntenkreis ein Organ gesucht wird und sowas, verhält sich natürlich anders als jemand, der da mit dieser Situation noch nie konfrontiert war.
Ich wäre aber skeptisch, ob wir jetzt, wenn wir in 5 Jahren messen, also ist im Moment sind auch alle Informationen da, Sie haben es in der Schule besprochen, also man hat
Jagoda Marinic wendet sich an die Hörer, die wir heute zu Gast haben hier im Studio.
Ja. Wir hatten eben jemanden zu Gast, der es in der Schule besprochen hat. Also ich glaube, dass durch die Widerspruchspflicht und natürlich das Argument ist das gravierendste, das Sie gerade genannt haben. Gleichzeitig glaube ich, dagegen hätte man etwas tun können, indem man sagt, man muss in bestimmten Kontexten die Leute dazu auffordern, sich dieser Widerspruchspflicht gegenüber auch zu verhalten. Also dass eben nicht die Situation eintritt, jemand hat sich nicht entschieden, jemand hat keine Angehörige und dann gehört der Körper ihm nicht mehr nach dem Tod. Aber da hätte es, glaube ich, auch andere Lösungen gegeben, als jetzt zu sagen, wir machen eben etwas abfällig gesagt noch mehr Infobroschüren und reden uns noch mal gut ins Gewissen, weil das so Lösungen sind, auf denen wir uns in Deutschland einfach zu oft ausruhen.
Volker Finthaber, vielen Dank für diese Einschätzung aus dem Hauptstadtstudio und danke an Sie, Frau Marinic. Gestern haben wir viel darüber gesprochen, dass die Ministerpräsidenten der Bundesländer, die Kohle abbauen, im Kanzleramt zu Gast waren. Als Mittag war, haben wir natürlich noch gesagt, die werden heute Abend kommen. Also das war gestern Abend. Und wir haben auch gesagt, da wird es wahrscheinlich keine Einigung geben. Es hat doch eine gegeben. Es geht ja um die Frage, welche Kraftwerke in welchem Revier, in welcher Reihenfolge vom Netz gehen. Und die Bundesregierung und die Braunkohleländer haben sich in der Nacht dann geeinigt. Kohleausstieg bis spätestens 2038. Und wir hören mal Olaf Scholz, den Finanzminister, dazu.
Deutschland als eine der leistungsfähigsten und erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt ist jetzt mit großen Schritten dabei, das fossile Zeitalter zu verlassen. Dazu gehört auch die Bepreisung von CO2 zum Beispiel. Dazu gehören viele, viele andere Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben. Alles ist zum Jahresende Gesetz geworden. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter mit den Regelungen, über die wir uns gestern mit den Ministerpräsidenten der berührten Länder verständigt haben.
Wir können gleich auf die Regelungen im Einzelnen nochmal eingehen. Aber Frau Marinitsch, wie sehen Sie das? Waren Sie auch erstaunt, dass da gestern überhaupt eine Einigung zustande kam?
Ja, in dem Fall wirklich sehr. Also weil man hat Fridays for Future, man hat diese ganzen Bürgerrechtsbewegungen, die einfach sagen, Klima muss auf die Agenda, Klima muss es Priorität haben. Und man hatte irgendwie langsam das Gefühl, da ist so eine Blockade, eine Mauer, Europax, was auch immer, die sich in die Ohren gesteckt haben gegen dieses ganze Protestieren. Und ja, es ist auf jeden Fall das Signal jetzt von Olaf Scholz wichtig, dass wir hier einen Strukturwandel brauchen und dass es eben nicht mehr geht, eben ja, weitermachen wie immer. Die Jugendlichen werden nicht müde zu sagen, wir verbrauchen die Ressourcen dieses Planeten. Und das sind jetzt ziemlich unangenehme Wahrheiten. Und ich halte es immer noch für die ersten Schritte. Also es wird noch wesentlich heftigere geben müssen.
Jetzt wird die Bundesregierung sicherlich geantwortet, also wir haben uns überhaupt gar nicht Europax in die Ohren gesteckt, sondern wir haben ja das Klimapaket auf den Weg gebracht, auch wenn es nur ein kleines Klimapaket ist. Das würde die Bundesregierung wiederum wahrscheinlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt mal, es ist eher klein. Viele Klimaschützer sagen das so. Aber immerhin, es ist ja was passiert. Jetzt gucken wir uns aber die Regelungen, die gestern Abend sozusagen, auf die man sich geeinigt hat, nochmal an. Das ist zum Beispiel für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken bekommen die Betreiber Entschädigungen. Das war klar, jetzt ist über die Summen mehr Klarheit da. Der Hambacher Forst soll nicht mehr für die Erweiterung des Tagebaus gefällt werden. Und dann geht es um die Reihenfolge der Kraftwerke. Erst werden ältere Kraftwerke im Rheinland abgeschaltet, dann die im Osten. Und Ende der 20er Jahre soll dann nochmal geprüft werden, ob der Braunkohleausstieg nicht schon 2035 vollzogen werden kann. Ja. Das sind halt so die Einzelheiten. Man sieht auch, wenn man das so aufzählt, dass es eben eine sehr komplexe Gemengelage ist, in der ganz kleine Entscheidungen und größere Entscheidungen gut zusammenwirken müssen.
Ja, also ich kann jetzt nur zitieren, was man von Wissenschaftlern hört und auch von den Klimaaktivistinnen. Und ich finde in diesem Fall, Sie sagen es ja selber, es ist ein kleines Klimapaket. Und bei einer Dringlichkeit eines Themas, wo alle sagen, kleine Lösungen sind keine Lösungen. Also ich kann auch nicht bei Lösungen finden, sagen, ich bin ein bisschen schwanger. Also ich brauche ein richtiges Klimapaket. Wir haben Länder, die aussteigen. Wir haben die USA, ziehen sich zurück. Wir haben Länder, die überhaupt nicht darüber nachdenken. Und was Olaf Scholz jetzt hier als Anspruch setzt, nämlich dass Deutschland mit seiner Wirtschaftskraft und mit seinem Status quo eigentlich vorangehen muss. Ich denke, dass man das ernst nehmen sollte, was vor allem die Scientists for Future hier sagen. Wir spielen gegen die Zeit. Und all die Ängste, all die Strukturwandel-Vermeidungsstrategien gehen ja letztlich gegen die Bevölkerung, gegen die Weltbevölkerung, gegen jeden Einzelnen.
In der Zukunft, gegen die Generationen, die kommen. Wir hören nochmal die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die war auch recht zufrieden gestern.
Das waren harte Verhandlungen. Sie haben sehr lange gedauert, aus meiner Sicht auch zu lange gedauert, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir sind das erste Land, was verbindlich aus Atom und Kohle aussteigt. Und es ist auch ein wichtiges internationales Signal, was wir damit senden.
Sagt Svenja Schulze. Jetzt nochmal die Frage an Sie, Frau Marinitsch. Insgesamt, wenn wir auf den Strukturwandel blicken, also zum Beispiel auch Verabschiedung vom Verbrennungsmotor, was den Autoverkehr betrifft, hin zur E-Mobilität, wobei die ja auch nicht unbedingt klimaneutral ist. Aber insgesamt, schaffen wir den Strukturwandel?
Also ich sage mal ganz provokativ, wenn wir in Deutschland so weitermachen, wird Strukturwandel unser größtes Problem. Also wir sind eines der ältesten Länder auf der Welt. Ich glaube, nur die japanische Bevölkerung ist älter als die deutsche. Und wir haben ein unglaubliches Beharrungsvermögen. Wir haben jetzt Politikerinnen und Politiker, die bei solchen Lösungen von großen Fortschritten sprechen. Aber das, glaube ich, überhaupt nicht in Relation zu den Herausforderungen bewerten. Und auch nicht in Relation zu dem, was Expertinnen und Experten sagen. Und Sie haben es ja gerade angesprochen. Strukturwandel, E-Mobilität, Arbeitsplätze der Zukunft, wie geht man damit um? Ich sehe die jungen Menschen immer noch freitags auf der Straße. Das heißt, wenn da irgendwie was passiert wäre, was zufriedenstellend gewesen wäre, dann wäre es nicht so. Und nee, ich sehe uns gerade eher in so einer Beharrlichkeit und Politiker, die sich selbst gerne vorsagen, wir machen Schritte. Aber ich würde das sehr ernst nehmen, wenn alle Expertinnen sich zusammentun und sagen, nee, es ist lange nicht genug. Auch wenn es politischen Konsens heißt, wir brauchen hier politischen Konsens, der die Expertise anders mit einbezieht.
Das heißt, wir brauchen Heldinnen, die das immer wieder so vorantreiben und auch immer wieder formulieren.
Im Gegenteil. Also ich habe immer das Gefühl, im Moment gibt es wirklich Heldinnen, dann haben wir Greta Thunberg, dann haben wir alle und alle stehen da und sagen, und dann hat man ganz blöde gesprochen, dieses Feigenblatt. Ja, wir nehmen den Protest wahr, wir nehmen ihn zur Kenntnis, wir tun auch was dafür, schaut mal, wir kommen raus, aber wir haben eigentlich wirklich immer nur Peanuts in der Hand. Und diese Heldinnen sind so ein bisschen ein Missverhältnis. Man hat die mediale Darstellung des Problems, aber noch lange nicht die Lösung. Und die Heldinnen sind so viel progressiver, als was die Politik gerade leistet. Und ich glaube, da darf es eigentlich nicht hingehen. Wir brauchen auch in der Politik die Heldinnen, die sagen, Moment mal, Kompromiss heißt auch mal wirklich progressive Lösungen. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht die Kohle-Expertin in dem Fall, aber mir werden zu viele kleine Strukturfortschritte, weil wir weltweit dann vielleicht die Ersten sind. Man hat ja schnell solche Rhetoriken als Erfolge verkauft, wo man aber merkt, diejenigen, die die Fachexpertise haben, sind mit dieser Interpretation meistens nicht zufrieden.
Ja, Gudda Marinic an meiner Seite in dieser Mittagsstunde. Und ich habe hier mal die Süddeutsche in der Hand. Seite 7, Überschrift, Sie können da was tun. Da geht es um die Frage, ob China sozusagen das Selbstbild ein bisschen aufmöbeln wollte in Deutschland. Und das war wohl so. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR haben sich die chinesischen Botschafter in Berlin wiederholt dafür eingesetzt, dass Stiftungen und Konzerne Geld geben sollten dafür, dass ein China-Portal eingerichtet wird, welches, und ich zitiere hier die SZ, auf das China-Bild in Deutschland dauerhaft einwirken sollte und es objektiver gestalten sollte. Objektiver also. Und dieses Portal, was da eingerichtet werden sollte, dafür sollten deutsche Firmen zahlen, 250.000 Euro. Die Frage an Sie, Frau Marinic, ist das ein Skandal oder ist das ganz normale Imagepflege, die ein Land wie China eben betreibt, um in Deutschland gut dazustehen?
Ist die Frage, wem man diese Frage stellt.
Jetzt erstmal Ihnen.
Ja, stellt man sie jemandem, der Interesse hat an demokratischen Werten, an Menschenrechten, oder stellt man sie jemandem, der vorwiegend ökonomische Interessen hat?
Und, Sie meinen, das geht auf keinen Fall zusammen?
In diesem Fall sehr schwierig. Also das ist natürlich in dieser ganzen Expansion der Demokratie, Hand in Hand mit der Wirtschaft, was ja von den USA ausging, waren sozusagen die Wirtschaftlichkeit auch als Motor für Demokratisierung. Das hat ja China völlig ausgehebelt. Und wir scheinen das so akzeptiert zu haben, ne, dass jetzt eine riesen Wirtschaftsmacht, da ist die Zukunft, da ist der Absatzmarkt. Und man verrät zunehmend für diesen kapitalistischen Gewinn die Werte, die diese westliche Welt und die Demokratie eigentlich bestimmen. Und es gibt dazu, gerade zu diesem Thema, einen wirklich spannenden Essay parallel von Ai Weiwei in der New York Times, der auch darauf abzielt, also der jetzt, als er nach London ging, sagte, ich reflektiere noch mal ein bisschen auch über den Rassismus, der hier in der Gesellschaft, den er so erlebt hat.
In Deutschland.
Ja. Aber er kommt dann eben weiter und sagt, wie ernst nimmt eine Gesellschaft, die nonstop solche Themen auf die Agenda setzt, die sich an allen erdenklichen UN-Feiertagen feiert für ihre Werte. Diese Werte, wenn sie es nicht schafft, auch bei ökonomischen Verhandlungen diese Themen auf den Tisch zu bringen und auch zur Bedingung zu machen. Und ich habe das Gefühl, gerade bei China, dass man das schon so geschluckt hat. Ja, wir sind da jetzt, wir gehen damit um, wir haben Abhängigkeiten, man verschweigt sehr vieles. Und ja, diese Idee, ein Land, von dem wir wissen, wie es mit Informationen im Inland umgeht, dass es im Ausland plötzlich eine andere Haltung zu dieser Information finden könnte und man jetzt schon sagt, objektiver in Anführungsstrichen.
In dicken Anführungsstrichen
halte ich für einen schon deftigen Skandal. Also, dass man das überhaupt so schlucken soll. Hier sitzen, sagen so, wir möchten hier nochmal objektiver, weil die Berichterstattung hier sei zu negativ.
Und dass man da auf Firmen zugeht, deutsche Firmen, die diese Berichterstattung sozusagen auch noch finanzieren sollen. Das ist erstaunlich.
Das ist schon erstaunlich, ja. Und vor allem den Anspruch erheben zu können. Also da muss ja schon im Vorfeld eine Beziehung bestehen, die irgendwie diese Idee überhaupt plausibel machen könnte.
Und in der Tat sind die Firmen wohl dem Artikel nach hier zumindest auch ein bisschen nervös geworden. Siemens zum Beispiel hat wirklich große Interessen in China. 11 Milliarden Euro werden dort umgesetzt. VW verkauft 4 von 10 Autos in China. Man hat natürlich dann von Seiten solcher Firmen das Interesse, dass die Verhältnisse gut sind. Und insofern sagen Sie, man müsste sich aber trotzdem dafür einsetzen, dass Menschenrechte in China gewahrt werden. Und das wiederum hat auch damit zu tun, dass dass wir zum Beispiel frei über die Uiguren, diese muslimische Minderheit, die in China drangsaliert wird, hier in Deutschland berichten.
In jedem Fall. Also ich halte es überhaupt fast für eine Katastrophe, dass wir darüber heute hier reden müssen. Also dass sich sozusagen die Herrschaft der Industrien bis hin, jetzt beschreiben wir die alten traditionellen Industrien, Auto oder Elektro, aber auf der anderen Seite eben auch Digitalindustrien, zunehmend eigentlich von der politischen Verhandlungsbasis unserer Gesellschaft, der westlichen Werte, so entkoppeln können, dass sie einfach ihre Interessen immer für, also als an erster Stelle setzen können.
Gut, jetzt muss ich die Firmen natürlich trotzdem in Schutz nehmen, weil es hat ja diesen China-Portal auch dann nicht gegeben. Also auch die beiden Journalisten, die da mit involviert waren, haben das zurückgezogen. Und es ist ja jetzt auch öffentlich geworden. Insofern ist jetzt erstmal hier vielleicht an dieser Stelle zumindest die Gefahr gebannt.
Ja, ich würde aber sagen, es liegt ja nur daran, weil es vielleicht noch eine kritische Masse gibt, die das beharrlich thematisiert. Und wir haben immer noch keinen Zugriff auf die Dinge, die unterm Tisch passieren, die wir öffentlich eben nicht debattieren. Das kam jetzt auf den Tisch. Was kommt eigentlich nicht auf den Tisch. Und ich bin schon auch, finde es wichtig, an der Stelle auch den Konflikt zwischen Fridays for Future und Siemens nochmal beim Thema Kohle aufzubringen. Auch da agiert Siemens eben vordergründig, mache ich Panels und rede über Nachhaltigkeit um Umwelt. Und ich mache dann ganz harte Politik nach Zahlen, die sich nicht interessiert für Ressourcen, für Menschen und wie auch immer. Und ich denke, die Firmen sollten da ihrem Image auf eine andere Art gerecht werden. Und auch, dass die Konsumenten und Konsumentinnen sich anders damit befassen sollten, wenn sie etwas kaufen, wie sie eigentlich damit umgehen. Und ich sehe da im Moment so eine Vogelfreiheit für diese Firmen. Und das ist ja nur ein Beispiel, das jetzt publik wurde und das wir verhandeln können.
Wenn Sie dann als Konsumentin unterwegs wären, würden Sie dann zum Beispiel ein Siemens-Produkt nicht mehr kaufen oder auch ein Huawei-Produkt, ein chinesisches Produkt von vornherein gar nicht kaufen?
Also ich persönlich kaufe kein Huawei-Produkt, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt Apple unproblematisch finde oder dass wir überhaupt unproblematische Zustände haben im Moment bei dieser Menge an Datenverarbeitungen, die sich Handys holen. Ich glaube, wir müssen wirklich noch mal einen viel größeren Dreh machen und darüber reden, welche Werte wir verpflichtend auch diesen großen Firmen auferlegen können, auch in Anbetracht natürlich der Ängste der Bevölkerung, ihre Jobs zu verlieren und der Nöte, diesen Markt am Laufen zu halten. Aber da sind wir auch wieder an diesem Thema, wie verändern wir die Struktur dieses Land so, dass es zukunftsfähig wird. Und es wird eben nicht zukunftsfähig, indem wir über Diktaturen oder repressive Regime so sprechen, dass wir es objektifizieren, wenn sie Informationen zurückhalten, oder dass wir so tun, als wäre ein neues Kohlekraftwerk von Siemens kein Problem. Und ich finde es eigentlich klasse, wenn jetzt Fridays for Future sagen, wir gehen vor das Bundesverfassungsgericht. Hier werden eigentlich Bürgerinteressen auch verletzt durch die Wirtschaft.
Im April werden wir das wieder erleben. Dann kommt der neue Bond in die Kinos. Keine Zeit zu sterben, heißt er. Zum fünften und wohl auch letzten Mal wird Daniel Craig in der Rolle des Bond da zu sehen sein. Und jetzt ist die Frage, ob der neue James Bond vielleicht eine Frau werden könnte. Hier im Studio Jagoda Marinic, die Kolumnistin und Autorin, und jetzt an den Tisch getreten auch Andreas Lohner. Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur können ja immer donnerstags hier dabei sein im offenen Studio. Schreiben Sie uns eine Mail, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Dann können Sie auch mal hier live dabei sein. Und der Herr Lohner, den frage ich nämlich jetzt, wie finden Sie das, wenn jetzt, also wir wissen schon, 007 soll männlich bleiben, aber wenn es doch eine Frau würde, fänden Sie das eine gute Idee?
Ich finde es eine gute Idee. Ich finde auch die Entscheidung, dass es jetzt nicht passieren soll, ist eine vergebene Chance. Gerade bei so einer großen Marke wie der James-Bond-Filmreihe wäre es eine ziemlich gute Gelegenheit, glaube ich, da eine Frau in die Hauptrolle zu bringen.
Das würde natürlich unsere Sehgewohnheiten auf den Schlag sehr verändern. Wir erwarten einen Mann.
Wir erwarten einen Mann, und ich glaube auch, dass diese Sehgewohnheiten und diese Erwartungen über Jahrzehnte von dieser Filmreihe sehr stark auch mitgeprägt wurden. Und vielleicht ist es gerade deswegen eine gute Möglichkeit, an der Stelle zu sagen, wir brechen mit diesen Gewohnheiten, wir müssen einfach was anders machen, wir müssen auch unsere Sehgewohnheiten ändern, weil wenn wir in den Gewohnheiten feststecken bleiben, dann ändert sich auch nichts.
Mhm. Die Produzentin der Bond-Filme, Barbara Broccoli, hat in Variety in diesem US-Branchenblatt gesagt nochmal, also James Bond bleibt männlich, der kann jede Hautfarbe haben, aber er ist eben männlich und das bleibt er auch, denn es sei falsch, meint sie, ursprünglich männliche Rollen für Frauen umzuschreiben. Was sagen Sie, Frau Marinic? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich bin, das würden Sie jetzt vielleicht nicht denken, aber eigentlich bei dieser Regisseurin. Und zwar über lange Umwege gekommen. Also ich fand das früher auch toll. Ich dachte, wäre Wahnsinn, eine Frau als James Bond. Und habe dann angefangen, mein letztes Buch zu schreiben, Sheroes, wo ich über Rollenbilder zwischen Mann und Frau nachgedacht habe und mir das mal so angesehen habe, wie wir eigentlich, welche männlichen Ideale und Rollentypen wir in solchen Filmen darstellen und was das bedeuten würde, wenn wir die Frau dem sozusagen angleichen. Also James Bond müsste ja quasi die weibliche Definition dessen sein, was James Bond schon immer war. Und irgendwie dachte ich, komm, lass James Bond den Männern und erfind doch einfach eine gute Frauenfigur, die uns mal was ganz anderes bringt. Also eine ganz andere Form von Action, eine ganz andere Form von Heldinnentum und eine andere Identifikationschance. Also natürlich kann Daniel Craig, war ja auch schon so ein Bruch, dass Daniel Craig plötzlich verletzlich war, dass er
sich wirklich verlieben
konnte und Gefühle hatte. Und gleichzeitig denke ich, den Spin hatten wir schon und James Bond ist für mich großartig irgendwie manches. Man hat aber schon auch eine Figur von gestern. Und wenn ich sage, ich will auch Frauenrollen vorantreiben, dann wünsche ich mir eine Frau, die so ikonisch wird wie James Bond als eigene Figur, aber die was völlig anderes macht als James Bond. Die was völlig anderes macht als Atomic Blonde und Männer abknallen. Und ich finde einfach, dass bei Frauen da tatsächlich auch nochmal immer eine andere Sexualisierung stattfindet. Also die Frau als James Bond ist immer auch parallel Objekt. Also und ich weiß nicht, wie man das in diesem Ausmaß verhindern hätte wollen können. Und ich wäre gespannt, dass jemand mal auf die Idee kommt, etwas so zu treffen, dass wir eine Figur haben, die genauso weltberühmt wird wie James Bond, aber für etwas Weibliches steht und eben nicht nur Agentin ist und die Welt rettet. Vielleicht brauchen wir ganz andere Heldinnen heute.
Nicht nur Agentin und die Welt retten, Herr Lohner, die Frage an Sie. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwer, vielleicht aus dem Ärmel zu schütteln, aber was könnte das für eine weibliche Hauptfigur sein, wenn wir jetzt mal ganz von Bond weggehen, eine Frau, die so weltbekannt werden könnte wie James Bond auf der Leinwand?
Das ist wirklich schwer aus dem Ärmel zu schütteln. Ich glaube, dass wenn man James Bond weiterentwickelt, so wie das ja mit Daniel Craig schon passiert ist, dann kann am Ende der Entwicklung stehen, dass es eine Frau sein wird, die sich dann natürlich nicht die alten Rollen oder einfach irgendwie versucht, diese auszufüllen und einfach dasselbe zu tun, nur als Frau, sondern dass sich die Figur tatsächlich weiterentwickelt. Es ist in den letzten Jahrzehnten in dieser Filmindustrie nicht passiert, solche Rollen aufzubauen, solche Figuren auch zu schaffen. Es gab Filmreihen mit weiblichen Hauptrollen, die aber nicht so ikonisch geworden sind. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die Marktmacht nicht dahinter lag, also Sponsoren, große Produktionshäuser und so weiter. Und ich finde, es wäre jetzt an der Zeit, vielleicht die am Nasenring zu packen und reinzuziehen in das James Bond Geschäft und zu sagen, wenn ihr bei James Bond mitmachen wollt, dann ist dieser Schritt jetzt notwendig.
Dann steht der an. Ja. Das meint Andreas Lohner hier zu Gast in Studio 9. Hörerinnen und Hörer dabei in dieser Mittagsstunde. Danke für diese Einmischung an diesem Tisch. Ich danke Ihnen, Frau Marinitsch, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Es waren ja teilweise sehr schwere Themen, Organspende, Kohle, Strukturwandel und so, aber eben waren wir gedanklich bei James Bond. Ich nehme an, Sie gucken sich den an im April.
Also ich gucke mir das ganz gerne an, vor allem seit Daniel Craig da ist und seit James Bond fühlen kann, finde ich es eigentlich ganz interessant, das zu gucken, ja.
Geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich danke Ihnen und ich danke auch den Hörerinnen und Hörern, dass Sie hier waren, dass Sie sich eingemischt haben, dass Sie zugehört haben. Kommen Sie wieder.